sitzen beim ältesten Mäzedes-Händler Deutschlands.
Um ehrlich zu sein, hatte ich nie vor, in der Automobilbranche zu wechseln und bin trotzdem hier gelandet. Musste ich 2-3 Jobs neben des Studiums machen. Bin da unter anderem im Autohaus gelandet. Damals noch 400 Euro Kraft, wie man sagt. Hab Autos fotografiert, Autos gewaschen und gereinigt. So waren die ersten Berührungspunkte eigentlich darin. Ich war Ende 20 und der Durchschnitt meiner Mitarbeiter war mal locker 10 Jahre, eher 15 Jahre älter. Das heißt, ganz, ganz viele gewachsene Menschen aus dem Autohaus kommend, die sagen, ich mache den Job seit 15 Jahren, was willst denn du? Du kommst gerade von der Uni, hast noch nie ein Auto verkauft, was willst denn du mir über Vertrieb erzählen? Es kommt nicht von alleine. Das ist nicht so, dass man einfach irgendwie eine Chance kriegt und dann läuft das, sondern es war schon auch viel Einsatz da.
Man liest ja immer mehr, egal welche Marke ist es, dass es schon eine sehr, sehr harte Zeit ist. Ja. Die Chinesen sind uns natürlich weit voraus. An was liegt es?
Wir haben schon noch ein Stück weit geschafft, eine Sogwirkung zu erzeugen auf eigene Marken. Das haben aus meiner persönlichen Wahrnehmung unsere deutschen Automobilhersteller lange ein Stück weit unterschätzt und sich auf dem Wert der Marke und der Sogwirkung der Marke ausgeruht. Klingt hart, aber auf dem Wert verlassen, um dort Markt zu machen.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
So, Freunde, herzlich willkommen nach der Sommerpause. Wir sind braun gebrannt, erholt und bei bester Laune, oder Micha?
Absolut.
Heute wieder mit einem spannenden Gast. Ich meine, ihr wisst, wir haben nur spannende Gäste, aber heute auch ganz besonders. Wir sitzen beim ältesten Mercedes-Händler Deutschlands oder sogar der Welt, glaube ich, ja. Und zwar nicht, weil Micha sich ein neues Auto bestellen will, sondern wir haben einen spannenden Gast, und zwar den Vorstand Christian Ulrich. Heute sagt man CEO, ist heute bei uns. Und ja, Christian, stell dich mal vor.
Ja, vielen Dank. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Christian Ulrich. Ich bin 40 Jahre alt und bin seit einem Jahr CEO der S&G-Gruppe. Und auch das hast du richtig gesagt, die S&G-Gruppe ist der älteste Mercedes-Benz-Händler der Welt.
Ja, auf jeden Fall auch nochmal von mir. Willkommen, schön, dass es klappt, dass wir uns mal austauschen können. Für uns immer interessantes Thema auch Karriere. Meine, wie gesagt, du bist 40 Jahre, wie kommt man da oder was war so dein Lebensweg? Ich meine jetzt zum CEO zu kommen, dann mit 39, was ja für so ein großes Autohaus auch der Wahnsinn ist. Erzähle mal, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise, wie kommt man dazu? Was waren so deine Stationen?
Okay, mache ich gern. Gute Frage erstmal, ja. Die wird mir tatsächlich häufiger mal gestellt. Und es gibt auch keine einfache Antwort darauf. Ehrlich zu sein, hatte ich nie vor, in der Automobilbranche zu wechseln. Und bin trotzdem hier gelandet. Ich hab mein Abitur gemacht und habe danach, glaube ich, wie es vielleicht manchen auch geht, gar nicht so richtig gewusst, was ich mit meinem Leben machen will. Und bin so ein bisschen gestruggelt auch. Du kriegst den höchsten Schulabschluss und sagen, jetzt steht dir die Welt offen, dann such dir was aus. Und da habe ich noch gar nicht das Richtige gefunden. Und eigentlich auch nur, weil damals meine Freundin Jura studiert hat, habe ich gesagt, ja gut, das ist vielleicht eine gute Idee, dann fange ich auch an, Jura zu studieren, und bin so im Studium gelandet. Habe relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht das ist, was ich machen möchte. Aber dann kommen Dinge wie elterlicher Druck und Mensch, jetzt hast du es angefangen, man möchte auch nichts abgebrochen haben dazu. Und so habe ich das relativ lange gemacht, habe aber relativ früh erkannt, dass es nichts für mich ist. Und dann bin ich über eigentlich Nebenjobs, weil ich mir das Studium dann selbst finanzieren musste, weil die Entscheidung klar war, ich möchte das eigentlich nicht weitermachen. Meine Eltern gesagt haben, doch, du machst es. So, ja, nee, dann werde ich mich vielleicht doch lieber selbst finanzieren. Musste ich 2-3 Jobs neben des Studiums machen. Und bin da unter anderem im Autohaus gelandet, als damals noch 400 Euro Kraft, wie man sagt, habe Bilder, Autos fotografiert, Autos gewaschen und gereinigt. Und ja, so waren die erstens Berührungspunkte eigentlich darin.
Aber kurze Frage, warum Jura? Also deine Eltern sind jetzt keine Juristen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also mein Vater ist Polizist und meine Mutter ist Arzthelferin, also ich habe da keine juristischen irgendwie Wurzeln und auch keine automobilistischen Wurzeln. Allerdings bin ich in Heilbronn geboren und in Neckarsulm aufgewachsen. Also die Nähe zum Automobil war schon da, muss man sagen, in der Familie. Und die Affinität zum Auto als Mensch hatte ich auch, ja. Also hobbymäßig, ja. Ja.
Und wie ging es dann weiter? Okay, hast du reingeschnuppert, Autos gewaschen etc. Okay, und dann?
Eigentlich wurde ich von meinem damaligen Vorgesetzten, war Verkaufsleiter für Gebrauchtwagen, der hat irgendwann gesagt, sag mal, du studierst doch nebenbei, du kannst doch irgendwas. Mach doch mal für mich den Gebrauchtwagenhandel in Richtung Händlergeschäft. Und da kommt vielleicht so ein bisschen meine damalige Naivität noch durch. Ich so, ja, gar kein Problem, ich baue das auf. Habe auch nicht gefragt, warum sollte ich das tun? Warum machen das nicht die Verkäufer, wie sie es bisher auch machen? Die Erklärung kommt relativ schnell. Als ich dann ein internes Bieterverfahren aufgebaut habe, habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das strukturieren könnte. Dann passierte das und dann kamen auch die ersten Gebote und dann kamen auch die ersten Händler, die zu mir kamen und sagen, ja, wie machen wir das denn jetzt so? Ich würde dir das bieten und das würde ich dann bar bezahlen noch für das Fahrzeug, dass ich das bekomme. Und dann sage ich, ja, ja, okay, habe das zusammengerechnet, bin zu meinem Chef und sagte dann, ja, wie machen wir das jetzt mit der Rechnung? Ich verstehe das gar nicht. Und dann lacht er mich an und sagt, siehst du, Christian, deshalb machst du das Geschäft und nicht die Verkäufer. Weil du da, ehrlich bist, naja, also das war ja Anekdote am Rande. Nein, so habe ich da, bin ich da reingeschnuppert. Und dann wurde die Gruppe verkauft. Also letztlich hat der Inhaber, damals hieß das Max Moritz, in Reutlingen war das Autohaus, in Tübingen Jura studiert, hat entschieden, das Autohaus an eine, oder die Autohausgruppe hat entschieden, das Autohaus an eine andere Gruppe zu verkaufen. Und ich wollte eigentlich nur meinen Job weitermachen. Bin dann irgendwann ins Büro vom Geschäftsführer gelaufen und gesagt, hallo, kann ich meinen Job weitermachen, wenn hier verkauft? Oder wie sieht denn das aus? Und dann sagte, wer bist du und was machst du hier? Und dann haben wir einfach ein nettes Gespräch gehabt. Und dann hat er mich 2 Wochen später gesagt, ja, ich sag dir Bescheid, ich guck mal. Und hat mich 2 Wochen später zum Gespräch eingeladen, zum Essen gehen. Und hat dann gesagt, Mensch, mir hat das Gespräch extrem gefallen. Und ich bin der Meinung, dass man fachliche Dinge immer einfach lernen kann. Aber diesen Part Verantwortung übernehmen zu wollen und auch zu können, ist, was das teilweise so ein bisschen charakterlich mitgegeben ist oder gegeben sein muss, aus seiner Sicht. Und ob ich mir grundsätzlich dann nicht vorstellen könnte, auch innerhalb seiner Unternehmensgruppe Verantwortung zu übernehmen. Und dann ich war kurz vorm Abschluss und habe gesagt, jetzt so ad hoc eigentlich nicht, aber dann hat er, ja, Mensch, guck dir das doch mal an. Dann haben sie mich eingeladen nach Berlin, da war die Zentrale, da habe ich dann eine Woche Praktikum gemacht. Und war natürlich toll, auch verschiedene Themen mal kennenzulernen und eine Größe der Gruppe zu sehen, in der großen Stadt zu sein. Habe mich aber erst dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, nee, ich bin jetzt kurz vorher, also ich kann die Entscheidung jetzt nicht treffen. Und sagte, ja, okay, dann komme ich in 4 Monaten, so war eben der Zeitplan damals, nochmal auf dich zu. Und das hat er dann gemacht in der Phase. Und dann habe ich gesagt, okay, macht mir ein Angebot. Und dann haben wir uns geeinigt, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht, was bringt mir ein Juraabschluss in der Automobilbranche nachher, wenn ich im Handel bin und nicht beim Hersteller. Und dann habe ich gesagt, gut, dann macht mir ein Angebot. Ich möchte dann irgendwie noch von euch unterstützt werden und einen Abschluss zumindest in irgendeine Richtung Wirtschaft zu bekommen. Und dann haben wir die Einigung getroffen. Ich war als Assistent der Geschäftsführung angestellt und habe in Mannheim dann BWL mit Automotive-Vertiefung studieren dürfen. Und in den Semesterferien und Freizeiten schon hart für ihn dann als Assistenten gearbeitet. Und so bin ich da eigentlich reingerutscht.
Also aber auch eine Doppelbelastung eigentlich, ne? Also studieren, arbeiten. Also ich meine, ich kenne es ja aus meiner VWA-Zeit damals noch. Das ist ja schon aufwendig.
Ja, definitiv. Es war auch anstrengend. Aber in der Zeit habe ich eigentlich auch das erste Mal was gemerkt, was mich auch später immer wieder positiv verfolgt hat, dass wenn man Dinge tut, weil sie einem Spaß machen und eben nicht, weil man auf irgendeinen Abschluss hinarbeitet oder weil elterlicher Druck oder andere Themen drumherum einen versuchen dazu zu motivieren, nimmt man Anstrengungen und Stress anders wahr. So ging es mir damals. Ja.
Aber da hat er eher fest an dich geglaubt. Wenn jetzt die Story so reflektiert, du sagst ab, dann sagt er 4 Monate später, er kommt nochmal. Die haben ja schon um dich gebuhlt, dann zu sagen, wir wollen den Mann an Bord haben sozusagen. Da musst du es stark überzeugt haben im Gespräch.
Anscheinend, ja. Anscheinend schon. Es war Vertrauen da. Ich glaube schon, die Branche war von Anfang an auch in dem Unternehmen hart. Also wenn etwas nicht funktioniert, der Einsatz musste da sein und auch die Erfolge mussten nachher kommen. Ich habe das um mich rum ja auch gesehen, wie das anders laufen kann. Dann geht das auch mal schnell in die andere Richtung. Aber was er getan hat, er hat ein Potenzial gesehen und hat mir eine Chance gegeben, hat mich gefördert und unterstützt in der Form, ohne dass das musste. Wie gesagt, keine persönliche Bindung zueinander. Und ich glaube, aber eben dann auch davon profitiert. Und das ist auch was als Führungskraft spannend ist, zu sagen, wenn ich jemanden fördere und ihn versuche weiterzubringen, dann bringt das mich selbst ja auch weiter. Und ich glaube, das hat er sehr, ja, sehr stark gelebt.
Da kann man, was hast du da mitgenommen für dich jetzt von ihm in deiner jetzigen Rolle, wenn du jetzt heute reflektierst, sagst noch, hey, das war so wie ein Mentor, wie so ein Ziehvater, also so kenn's ich von mir, dass man oft auch was mitnimmt und sagt, hey, genau, das hat er gut gemacht und das ist auch wiederum schlecht. Was hast du da mitgenommen für dich?
Also positiv ganz klar, nicht rein auf Zahlen, Abschlüsse, Fakten zu vertrauen, sondern gerade wenn es um Führungspositionen und Verantwortung geht, die, ich nenne es mal charakterliche Eignung. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will, sozusagen das Mindset der Person eben mitzubewerten. Ja, fachliche Dinge können erlernt werden. Das ist so, das kann man machen. In vielen Bereichen kann man sich weiterbilden. Das ist nicht der wichtigste Part. Natürlich muss der Kopf da sein, um Dinge zu lernen. Natürlich muss der Einsatz auch da sein. Aber es ist ein Stück eben auch, das Mindset, ist jemand bereit, auch Verantwortung zu übernehmen, hat er auch Lust daran und macht ihm das Spaß, dann kann er es auch erfolgreich tun. Und das habe ich schon übernommen und versucht, das nicht nur hier in meiner Rolle, auch in meinen Funktionen davor schon sehr, sehr stringent auch umzusetzen und Leuten immer wieder auch bewusst Chancen zu geben. Weil davon habe ich profitiert. Das ist Teil der Geschichte, weswegen ich überhaupt Karriere gemacht habe und heute hier auf dieser Position oder in dieser Rolle sein darf.
Ich glaube, wichtig ist auch, dass man Leute fördert und fordert und keine Angst hat. Ne? Also die überholen mich, sondern im Gegenteil, da muss besser sein. Und oftmals gibt es Führungskräfte, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die andere klein halten oder die Idee von den anderen für ihre eigene verkaufen, um sich stärker zu positionieren. Aber genau andersrum funktioniert es. Und da kommt es ja auch immer zurück. Ich meine, ich sage immer, Führung ist, man lebt auch mit Enttäuschung. Ja? Und damit muss man umgehen können. Aber es gibt einem mehr, finde ich persönlich, als dass es Schmerzen zufügt.
Absolut. Das ist ein Thema, das hatte ich tatsächlich diese Woche schon im Gespräch mit einer unserer Führungskräften. Ich glaube, dass nicht nur in unserer Branche gibt es häufiger, als man glaubt, dass Menschen aus Sorge davon, andere könnten am eigenen Stuhl sägen oder vielleicht auch aus Neidfaktoren karrieretechnisch einen überholen, eher hindern als unterstützen und zu fördern. Und meiner Erfahrung nach ist genau das Gegenteil erfolgreich, wenn ich Menschen besser mache, dann stärkt das meinen Erfolg, dann macht das mich besser als Person. Und das muss man aber auch für sich verinnerlichen, sondern wenn man angstgeprägt ist und da Sorge davon hat, dann klappt das nicht. Meiner Erfahrung nach sind das aber auch eher Personen, die selbst nicht sicher sind, ob sie tatsächlich eigentlich die Qualität haben oder vielleicht sogar zweifeln daran, dass sie die Qualität haben. Aber gut.
Absolut. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du studiert, warst du Assistent sozusagen, hast du Einsicht bekommen und was waren dann die nächsten Schritte und Sprünge?
Ich habe schon zum Ende meines Studiums dann, ich habe während der Zeit als Assistent der Geschäftsführung gearbeitet, durfte dort Projekte übernehmen und einzelne Themen auch eigenverantwortlich bearbeiten. Das ist immer auch schon ein Part. Ich bekam nicht einfach nur ein Thema und so, mach mal, sondern kam wirklich auch Verantwortung und sagen, hier, hast auch zwei Leute, mit denen kannst du das ausarbeiten oder du kriegst ein Budget zur Verfügung, mach das. Natürlich nochmal vorstellen, rüberschauen lassen, aber es wurden viele Freiheiten gegeben. Die Gegenleistung war aber schon viel Einsatz. Das habe ich im Studium gemerkt, weil viele, viele Kommilitonen dann gesagt haben, Mensch, wieso arbeitest du denn parallel schon während den Studienphasen, auch in den Semesterferien? Oder auch andere Mitarbeiter im selben Unternehmen, die gefragt haben, Mensch, wieso arbeitest du 50 Stunden die Woche, wenn du hier bist oder noch mehr? Oder wieso bist du an Wochenenden auf den Veranstaltungen mit dabei? Ich wurde gefragt, hast du Lust, das zu tun? Ja. Und ich habe es gemacht. Ja. Und das ist schon auch ein Punkt, der es kommt nicht von alleine. Also das ist nicht so, dass man einfach irgendwie eine Chance kriegt und dann läuft das, sondern es war schon auch viel Einsatz da. Und bei mir hat sich das im Resultat dann gezeigt, dass ich schon, bevor ich meine Bachelorarbeit dann geschrieben habe oder parallel dazu meine erste tatsächliche Führungsverantwortung bekommen habe und dann als Vertriebsleiter eines Standortes meines damaligen Arbeitgebers starten durfte und hatte dann mein erstes Team in der direkten Personalverantwortung, die Assistenz dann schon mal ein bisschen Azubi-Steuerung machen dürfen, Einteilung und sowas, aber dort dann wirklich in der Vollverantwortung das erste Mal sowohl disziplinarisch als auch ergebnistechnisch Verantwortung übernehmen dürfen. Ja.
Wie alt warst du damals?
Boah, jetzt fragst du mich, das muss ich zurückdenken. Es ist ja gar nicht so lange her, wenn man in der Gesamttimeline, da ich ja erst mit Jura und dann nachher BW. Ich muss jetzt überlegen, ich würde sagen, das war
unter 30.
Ja. Was bin ich jetzt, 40? Dann ist es, 2013, 14 hätte ich jetzt gesagt. Ja.
Also mit Ende 20, ich meine, das war ja schon ein krasser Vertrauensvorschuss grundsätzlich, ne, dass du schon solche Aufgaben auch übernehmen durftest während dem Studium. Aber ich meine, du hast natürlich auch die Ergebnisse gebracht, beziehungsweise auch den Einsatz gebracht, ne, was du eben gesagt hast, was ja nicht selbstverständlich ist. Ich war dann am Wochenende nach dem Studium noch auf Veranstaltungen für einen Arbeitgeber oder Arbeitern, was ich, 50 Wochenstunden oder so während dem Studium. Also es ist schon, muss man schon sagen, Hut ab, und das ist auch für alle jetzt, die jetzt sagen, ich will kein Instagrammer werden oder Onlyfans-Model. Da muss man halt wirklich auch ranklotzen, wenn man auch den Karriereweg gehen will, ne, den du da hingelegt hast.
Ja, ist Plan B dann, falls es doch noch irgendwie schafft. Ja. Das versuche
ich ja noch. Gut, vom Alter her könntest du auf jeden Fall noch komm mal durchstarten.
Ich glaube, wichtig ist ja dieses Thema, es wird oft vergessen, eine Assistentenrolle, ne, ist ja mehr ein Referent. Ne, also kein Assistent wie früher, der bringt einen Kaffee und keine Ahnung, macht man eine Agenda fertig, sondern ein Referent hat schon, sage ich ja immer, eine brutale Wirkung. Wenn er der denkt wie du, der ist smart genug, auch das Ganze zu verstehen, umzusetzen, der kann das Unternehmen extrem nach vorne bringen. Und natürlich kriegen die dann eine Keyrolle irgendwann, oftmals, in der Regel häufig so, dass sie dann in die Führung einsteigen, weil sie halt das Vertrauen haben, was elementar ist, und das Unternehmen kennen. Ja, das ist oftmals extrem wichtig, dieses Thema, die Übersicht, in diesen Helikopterblick zu haben.
Ja, ja. Und ich glaube, da gibt es auch zwei unterschiedliche Typen. Also Assistenz, du sagst Referent. Ich unterscheide es manchmal mit Assistenz oder Sekretariat.
Ja.
Weil ich habe auch Kollegen, auch Geschäftsführerkollegen in der Vergangenheit gehabt, die haben auch offen gesagt, ja, ich habe einen Assistenten, ja, der macht, ne, Kaffee und bereitet einen Raum vor und schreibt ein Protokoll. Das habe ich in der Form auch mitgemacht einfach, aber es war jetzt nicht Hauptaufgabe in meinem Tätigkeitsfeld, sondern das war für mich selbstverständlich, dass man natürlich auch, wenn ich das erleben durfte, als Assistent in Verhandlungen mit Herstellern über Jahresziele dabei zu sein, ist das ja ein kleiner Preis zu bezahlen, zu sagen, Mensch, ich frage mal kurz in die Runde, wer möchte was trinken, organisiert das. Aber es war nicht Hauptaufgabenfeld. Aber es gibt eben auch Kollegen, die tatsächlich sagen, nee, ich brauche ein Sekretariat, muss ans Telefon gehen, mal über die E-Mails rüberschauen, damals vielleicht noch Post machen, ist heute Faxe, gibt es nicht mehr. Aber das ist eine Sichtweise. Ich glaube, dass wenn man wirklich auch das Ziel hat, Leute zu unterstützen und auch eigentlich Potenzialträger erkennen möchte, genau die andere, eine wirkliche Assistenz zu haben, zu sagen, nee, ich brauche niemanden, der mir jetzt nur den Kaffee kocht oder eine E-Mail macht oder ans Telefon geht, sondern ich möchte jemanden, der mich auch inhaltlich unterstützt, dem ich wirklich Themenbereiche übergeben kann, sagen, hey, ich brauche hier eine Zusammenfassung, muss ich mich auch darauf verlassen können, weil das ist das, was sich für mich natürlich dann stark geändert hat. Je höher die Position wurde, desto weniger fachlich kompetent kann man ja in allen Bereichen sein, desto mehr muss man sich sowohl auf seine Führungskräfte verlassen, aber im Briefing auch auf die Vorbereitung zu einzelnen Terminen, und da wird die Assistenzrolle nachher richtig spannend.
Mhm. Ja, 100%.
Du warst dann Vertriebsleiter, ne, hast du gesagt. Das war dann, warst du fertig, ne? Hast du einen Abschluss gehabt, oder?
Genau, dann habe ich meinen Bachelor quasi noch eben nach meinem Jurastudium gemacht und durfte dann als Vertriebsleiter in diese Position starten. Hatte dann ein Team von acht Verkäufern, damals der Marke Volkswagen. Dann kam noch eine Großkunden, also eine Flottenkundenabteilung dazu mit drei Leuten. Und im weiteren Verlauf, das ist dann auch immer so, ne, man muss Erfolg haben, das muss sich einstellen, dann kriegt man auch wieder weitere Chancen. Aber ich muss auch sagen, das war nicht einfach. Also, wie gesagt, ich war Ende 20 und der Durchschnitt meiner Mitarbeiter war mal locker 10 Jahre, eher 15 Jahre älter, und in einer Branche, die jetzt meines Erachtens nicht unbedingt die reformanteste ist, sondern eher reformresistent in ihrer Art. Das heißt, ganz, ganz viele gewachsene Menschen aus dem Autohaus kommend, die sagen, ich mache den Job seit 15 Jahren, was willst du? Du kommst gerade von der Uni, hast noch nie ein Auto verkauft, was willst du mir über Vertrieb erzählen?
Aber hast du da selbst ein Problem, also wenn du reflektiert bist, jetzt mal heute mit der Seniorität, dass du selbst in manchen Momenten ein Problem damit hattest und es reflektiert, dass du gerade, ey, ich bin echt, es könnte zum Teil mein Vater sein, jemand in der Funktion, oder sagst du mehr, das Problem waren die anderen? Weil ich kann von meiner Erfahrung sagen, mein Werdegang war ja dann ähnlich, dass ich das ausgeblendet habe, das Alter. Für mich hat es angefangen mit 3-Tage-Bart, wenn es ging, um einfach älter zu wirken, weil ich mir gesagt habe, ich muss es ausblenden für mich, weil in ruhigen Momenten hat es mich schon verunsichert, dass ich gesagt habe, der Gegenüber könnte mein Vater sein, das war ein Filialvertrieb damals, und ich musste ihm jetzt sagen, wo es lang geht. also bei mir war es beides, deswegen frage ich so offen, war das bei dir auch so oder sagst du, nee, ich hatte nie ein Thema mit, die anderen halt, ja.
Also zum ersten Mal merke ich, dass ich, wenn du sagst, ein Thema mit dem Wort Seniorität jetzt schon langsam bekommen, aber weg davon. Was für mich damals, lass mich kurz nachdenken. Ich glaube nicht, dass ich das Thema jetzt komplett weggeschoben habe. Ich glaube eher, dass ich relativ früh gemerkt habe, dass ich mit offenem Visier versuche, darauf zuzugehen und auch Akzeptanz für diese Sichtweise haben muss, weil es ja auch ein Fakt ist. Und mein Umgehen damit war eigentlich relativ schnell nicht über den Titel zu führen, was ich auch heute wirklich gebetsmühlenartig versuche, allen Führungskräften zu sagen, nicht aufgrund von Titel oder Visitenkarte zu führen, sondern über die Aufgabe, über den Mehrwert, den ich bringen kann. Ja. Und deshalb war damals meine Aussage, du hast absolut recht, ich habe auch noch nie ein Fahrzeug verkauft, das stimmt. Meine Aufgabe ist es aber auch nicht, hier Autos zu verkaufen, sondern meine Aufgabe ist eigentlich, ein Umfeld zu schaffen und Strukturen und Prozesse zu schaffen, in denen du bestmöglich Autos verkaufen kannst. Und ich bin der Meinung und meine Erfahrung sagt mir in den verschiedenen Rollen, die ich hatte, wenn man ein Stück weit mehr Akzeptanz auch für die anfängliche Ablehnung hat und dann nicht versucht, über den Titel quasi Dominanz auszustrahlen, sondern versucht, über den Mehrwert, den man hat, den Mehrwert, den man geben kann, über die Aufgabe, die Leute zu unterstützen und besser zu machen, entsteht unfassbar schnell eine natürliche Autorität. Mhm. Weil es kommen Situationen, wo Konflikte entstehen, ob das zwischen Mitarbeitern, Kunde oder auch vor allem in Autohäusern, sind natürlich diese Schnittstellenprozesse zwischen Vertrieb und After Sales, was da mal kracht. Und wenn man da über Strukturen plötzlich Lösungen schafft und die Leute besser werden, und das werden sie einem natürlich nicht sofort sagen, entsteht ein Respekt vor einem als Person dann nachher auch. Und das hat sich, egal in welcher Rolle ich war, tatsächlich in dieser Art und Weise dann relativ schnell ergeben. Es war immer kurz, oh, du bist aber jung oder später, sie sind aber jung, also von Seiten des Herstellers oder auch Kollegen oder sonstigen. Aber wenn man das akzeptiert und auch sagt, ja, das ist richtig, und eher über den Mehrwert, den man bieten kann für seine Mitarbeitenden geht, dann ergibt sich dieses Autoritätsthema relativ schnell.
Na, ich glaube auch, der Erfolg gibt dir dann auch recht, ne, letztendlich. Also klar sagen die vielleicht im ersten Moment mal, oh, der ist aber noch jung, der jetzt kommt, jetzt will der uns was hier vom Pferd erzählen. Aber wie du sagst, ich glaube, wenn dann der Erfolg kommt und letztendlich auch der Vertriebler, und ich meine, es ist ja gang und gäbe, dass im Autohaus auch Provision bekommen, die Vertriebler, ja, und dann merkt auf einmal, hey, mein Scheck ist aber mal ein bisschen höher, vielleicht hat der Ulrich gar nicht so Unrecht gehabt mit seiner neuen Struktur oder veränderten Struktur oder so weiter. Ich glaube, das ist schon ein richtiger Ansatz, den Mehrwert zu bringen, um dann, dass die Leute selber drauf kommen, hey, das funktioniert vielleicht so schon gut.
Ja, stimmt. Vor allem der Bezahlfaktor unterstützt da wahrscheinlich.
Ja, ist ja nicht immer so, dass alle monetär gesteuert sind, aber es ist ja oft mal so ein Vertriebler. Also ich sage immer, ein guter Vertriebler ist ja heutzutage auch immer noch so, oder man sagt ja nicht umsonst, man verkauft eigentlich den Vertriebler selbst. Ne? Also wenn du jetzt einen guten und einen schlechten Vertriebler mit dem gleichen Produkt, ist ganz klar, dass du den Mensch kaufst, dass du, wenn jemand mit einem offenen Visier, wie du es genannt hast, auf die Leute zugeht und nicht nur der Technik, das Technikgenie ist, sondern auch menschlich, charakterlich, und du merkst, ey, der will mich jetzt nicht hier über den Tisch ziehen, sondern der will mir was präsentieren, was er auch selbst für gut findet. Ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Mindset, das man haben muss. Ja? Ob man da jetzt monetär gesteuert ist, ich würde sagen, wenn ein Vertriebler, der nicht monetär gesteuert ist,
ist kein Vertriebler. Ja, so sagt man. Also ich gebe dir recht. Ich glaube, sowohl im Vertrieb als auch in der Führung ist Authentizität ein wichtiges Thema. Nicht eine Rolle einzunehmen. Ich glaube, das spürt der Gegenüber relativ schnell, ob das wirklich die Art ist oder ob man eben nur was verkauft, wo man nicht hintersteht. Es ist egal, ob das ein Produkt ist oder ob das ein Transformationsprozess in einem Unternehmen ist. Letztlich spüren, ich traue meinen Gegenübern, egal ob es Kunden oder Mitarbeitende sind, viel zu. Und ich glaube, man durchschaut so etwas dann zumindest mit der Zeit schnell. Und dann geht Vertrauen verloren im Vertrieb. Heißt das, der Kunde vertraut einem nicht, der Kunde wird eher nicht ein Produkt bei einem kaufen. In der Führung heißt das, die Mitarbeiter vertrauen einen nicht und werden in der Regel dann nicht so performant sein, nicht so loyal sein.
Ich meine, du machst ja einen sehr entspannten Eindruck. Was bringt dich denn komplett aus der Ruhe? in der Führung? Welche Situation kannst du uns mal mitnehmen, wo du sagst, da flippe ich richtig aus?
Also richtig ausflippen ist bei mir, glaube ich, selten der Fall. Da bin ich nicht
der Dann brennt.
Bei mir ist so, meine ehemalige Assistentin im letzten Unternehmen hat gesagt, hat ja viel Zeit mit mir verbracht und sagte, ich spüre bei dir, wenn du sehr, sehr still wirst, ruhiger, sehr klar in der Aussprache wirst, dann merke ich, okay, da ist jetzt dann auch irgendwann Gefahr im Verzug, wenn da nicht eine Reaktion erfolgt. Also welche Situationen sind das? Also womit ich tatsächlich heute schlecht umgehen kann, ist, wenn Leute sich aus der Verantwortung nehmen. Jetzt habe ich natürlich heute viel, viel mehr direkte Kontakte gegenüber den Spartenverantwortlichen, Regionalverantwortlichen, das heißt eher in Richtung Führungskräfte als jetzt den direkten Mitarbeiter, der vor Kunde sitzt. Aber da ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich spüre, die Leute umschiffen ihre eigentliche Verantwortung oder man sagt, den Affen zurückgeben, da sitzt der Affe jetzt plötzlich wieder auf meiner Schulter, der eigentlich im Verantwortungsgebiet bei jemand anderem lag, dann komme ich damit nicht gut klar. Und das formuliere ich dann auch sehr deutlich.
Ja. Ja. Hättest du dich gerne als Chef?
Ich glaube ja. Wenn du noch wissen willst, warum das so ist. Ich glaube schon, weil ich glaube, ruhig und reflektiert bin, weil ich tatsächlich eine Fehlerkultur auch lebe, jetzt nicht auf dem Papier stehen, weil es irgendwie nett in der Sprachregelung des Unternehmens ist, sondern Leute wirklich auffordern und sagen, lasst uns die Dinge angehen, die da sind, lasst uns nicht über Dinge nicht sprechen, die eigentlich relevant sind. Das habe ich viel erlebt in der Vergangenheit. Mhm. Ich war ja jetzt als CEO ist es teilweise noch schwieriger, weil ich ja weniger mitbekomme. Das ist immer so, je höher man steigt, desto weniger Informationen bekommt man tatsächlich. Aber früher habe ich das häufig bei Kollegen erlebt, die aus Sorge vor der Reaktion, die kommt, die Problemfelder nicht angesprochen haben. Und das ist nicht gut. Das funktioniert auch nicht, weil letztlich kommt es raus, kommt dann immer härter raus. Und das meinte ich mit Verantwortungsübernahme. Mein Handeln war immer zu sagen, hier ist was, das funktioniert nicht gut. Fairerweise habe ich das auch lernen müssen. Ich hatte einen sehr, sehr guten Vorstandsvorsitzenden in einer ehemaligen Automobilhandelsgruppe. Da habe ich das gelernt, weil der tatsächlich sowohl führungstechnisch als auch fachlich so gut war, dass es auch einfach auch nicht funktioniert hätte. Ja. Und dann lernt man das relativ schnell, was früher vielleicht ginge, ein bisschen Oberfläche verbreitern und ein bisschen so lange reden, bis der Gegenüber nicht mehr fragt. Das ist ja leider in der Branche auch manchmal doch noch vertreten. Und dort war jemand, der hat das sehr, sehr pointiert, den Finger darauf gelegt und gesagt, nee, den Finger genau in diese Wunde gelegt und gesagt, oh, ich würde hier nochmal nachfragen wollen, was ist denn? Dann hat er so lange gelöchert, bis es rauskam. Das heißt, es gab die Möglichkeit nicht. Und da habe ich dann aber auch den Mehrwert gelernt, weil das sehend und wissend, wenn das nicht passiert, dreht er auch mal gerne einen auf den Rücken und dreht ihn durch den Fleischwolf vor versammelter Mannschaft. Und um das nicht zu erleben, habe ich in der Situation, als ich damals in diese kam, eigentlich aus Verzweiflung eine Aufgabe gesagt, ich sehe den Punkt, ich kann Ihnen aber nicht sagen, woran das aktuell liegt, muss ich mir angucken. Und dann plötzlich reagierte dieser Mensch, der auch dominant und schon auch mal laut war, also ein anderer Typus in Führung, als ich es jetzt bin, nur dass er sagte, ah, okay, schrieb sich das auf und sagte, ja, dann würde ich Sie bitten, das zu recherchieren und mir nächstes Mal Informationen zu geben. Und ich war komplett baff, ich dachte, eine ganz andere Reaktion. Und alle anderen auch, weil sie es nicht kannten, weil sie es aber auch nicht probiert haben. Und das war wirklich ein Moment, und da war ich noch früh in meiner Führung, ja, wo ich gemerkt habe, ja, das ist richtig. Weil es fördert mich auch darin, die Punkte wirklich anzusprechen. Ich habe keine Angst davor, dass er dann schlecht reagiert, sondern er hat dann reagiert, schlecht, oder was ist schlecht, er hat dann hart reagiert, wenn die Leute ihm einen vorgemacht haben, die Punkte nicht angesprochen haben. Und da bin ich heute, glaube ich, eben stark in diese Richtung in meiner Entwicklung gegangen, sage auch, das macht mich dann fuchsig, wenn ich das Gefühl habe, wir sprechen die Punkte nicht an, das meinte ich mit, wir übernehmen nicht die Verantwortung für diese Situation, und sagen lieber, da ist was. Selbst wenn ich noch keine Lösung dafür habe, sage ich, ich habe noch keine Lösung für, ich weiß aber, da ist ein Handlungsfeld und da muss ich ran.
Ja. Aber glaubst du, das liegt am Typus der Person, weil du jetzt eben gesagt hast, es war ein sehr dominanter, Vorstandsvorsitzender. Warum, also was glaubst du, warum haben die Mitarbeiter das nicht so offen angesprochen? Haben die vielleicht Angst vor den Konsequenzen gehabt, weil sie sagen, okay, jetzt macht er uns auf links vor allen? Oder sag ich mal, aus Bequemlichkeit, weil sonst würde ich ja mal von außen denken, okay, der Christian ist super entspannt, da versuchen sie Leute eher, wie wenn jetzt hier der große, starke Bär kommt, der mich jetzt gleich auf den Rücken legt. Oder was glaubst du, warum war das damals so?
Also ich glaube, damals war es tatsächlich Angst. Mhm. Und das ist eben auch ein Learning, wenn es jetzt über Führungsphilosophie ging, weswegen ich da auch gelernt habe, er hat sehr, sehr gute Seiten, das war die fachliche Kompetenz, er konnte die Punkte auch wirklich erkennen, er ließ sich nicht blenden, sondern er war in der Thematik so tief drin, dass er sehen konnte, wo die Handlungsfälle liegen und lässt sich nicht drüber wegführen über ein bisschen Schnacken der Führungskräfte. Mhm. Das ist positiv. Das Negative war aber eben genau das, wie du es gerade sagst, die Leute hatten Angst. Und deshalb sind trotzdem viele diesen Weg gegangen und haben es versucht, gar nicht erst aufzubringen. Und es rutscht ja auch bei einem sehr guten Mal was durch, weil auch er als Vorstandsvorsitzender einer großen Gruppe kann nicht in jeder Materie so tief drin sein. Und deshalb habe ich da für mich erkannt, nee, es ist kein Mehrwert, diese Angstkultur zu haben, mal weg davon, dass es auch nicht zu meinem Typus passt. Dann hätten wir das Thema Authentizität wieder von vorhin, was dann nicht funktioniert. Aber es bringt eher einen Mehrwert, habe ich für mich erkannt, das Vertrauen zu schaffen, zu sagen, hör zu, ihr könnt mit allem kommen. Noch einfacher ist es, wenn man irgendwo startet und sagen, hey, jetzt ist noch besser, weil mich interessiert nicht, was in der Vergangenheit war. Jetzt könnt ihr alle Themen aufbringen. Ihr könnt jeden Stein umdrehen. Es ist egal, wie kritisch das ist. Also wirklich egal, wie kritisch es ist. Ich möchte es nur jetzt wissen. Wenn es was Kritisches gibt aus euren Verantwortungsgebieten, bitte sagt es mir jetzt, also was ihr zu dem Zeitpunkt kennt. Mhm. Ich werde niemanden für die Vergangenheit verantwortlich machen, aber in der Zukunft werde ich jeden dafür verantwortlich machen, wenn es Dinge gibt, die ihr wisst oder auch wissen müsst und nicht darüber spricht oder sie nicht angeht, sondern sie wegignoriert. Und im schlimmsten Fall eben noch wissentlich wegignoriert. Das ist was, da werde ich dann fuchsig, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Da fahre ich dann innerlich aus der Haut. Nach außen hin werde ich eben sehr, sehr klar und formuliere den Anspruch nochmal, den ich an eine Führungskraft in dieser Funktion, in dieser Rolle habe. Bis hin zum Worst Case, wo ich sage, unterstützend tätig zu werden von meiner Person aus oder irgendwann Entscheidung treffen zu müssen, ob die Person in der Lage ist, diese Verantwortung dann zu tragen, die sie da hat. Weil letztlich hängen da Mitarbeiter dran. Es geht ja nicht um Ergebnis.
Nun, wie siehst du die Nachwuchskräfte jetzt heutzutage? Weil ich meine, ihr habt 20%, glaube ich, an Azubis im Verhältnis zu den kompletten Mitarbeitern, wenn ich es richtig gelesen habe, so Pi mal Daumen, was ja echt stark ist. Aber kommen wirklich so viele Leute nach, die Interesse haben, gerade in dem Bereich, wenn wir jetzt über Automotiv sprechen? Oder?
Ich glaube, es kommen, also die wirtschaftliche Situation gerade führt dazu, dass man deutlich mehr Bewerbungen wieder bekommt, als das früher der Fall war. Ich glaube, dass sich, wenn wir jetzt über Generationsveränderungen sprechen, du hast vorhin gesagt, du hast lieber Social Media und ich kenne auch die Reels der Influencer, die in den Videos anfangen zu weinen, weil sie 35 Stunden die Woche arbeiten müssen. Und das beißt sich definitiv. Wenn man das jetzt mit meiner Vita vergleicht und sagt, okay, wie kommt man irgendwo hin zu sagen, natürlich ist der Einsatz auch da und der muss auch gegeben sein. Und ich glaube schon, dass es eine Phase gab, wo das sowohl bei Auszubildenden als auch bei Studenten oder auch Assistenten ein Stück weit ja aus dem Fokus gerückt ist zu sagen, ich muss auch dieses Investment bringen, um Erfolg zu haben. Egal, ob das karrieretechnisch ist oder wie auch immer. Das war ein Stück weit aus dem Fokus gerückt, würde ich schon sagen. Das war dadurch schwieriger, auch Leute zu gewinnen, die das Potenzial haben und auch den Willen. Das Potenzial ist, den Willen haben. Und das hat aber eher die Anforderungen aus meiner Sicht höher an uns als Unternehmer oder auch angestellte Unternehmer, wie auch immer, einfach stärker den Fokus in diese Bereiche zu legen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und derzeit habe ich zum Beispiel gesagt, ja, es ist zwar ein zusätzlicher Aufwand, aber ich möchte eben neben der Assistenz dich bewusst immer mit eine Rolle eines Potenzialträgers, wenn möglich, besetze oder Potenzialträgerin besetze, die man auch dahin weiterentwickeln kann, um Verantwortung zu übernehmen, gesagt habe, nee, ich möchte noch einen zusätzlichen dualen Studenten haben, der direkt angesiedelt ist bei mir. Einfach nur, um ein Stück weit mehr in den Filter zu bringen, vielleicht auch früher die Leute begleiten zu können. Weil ich glaube auch, dass das ein Stück schon Prägung ist. Ich wurde geprägt durch den damaligen Chef in meinem ersten Autohaus, wenn man so möchte, dann durch die späteren Chefs, positiv wie negativ. Und bei vielen ist diese Prägung vielleicht einfach noch, hat noch nicht stattgefunden. Oder die wurden durch soziale Medien geprägt und durch Realitäten, die vielleicht mehr oder weniger real sind, tatsächlich. Und das hat schon ein Stück zur Veränderung geführt. Wobei ich glaube, wir haben jetzt so das letzte Jahr schon auch einen Trend wieder ein Stück in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe schon das Gefühl, es wird wieder ein bisschen mehr Fokus auch in diese Richtung gesetzt von den jungen Menschen.
Ja, also gut, ich meine, wir hatten es ja auch, wer uns fleißig zuhört, auch beim letzten Podcast mit hier Angelo von Mama Lina 87, Grüße gehen raus, der ja auch gesagt hat, klar, das ist nochmal Gastronomie, vielleicht kann man das auch nicht direkt vergleichen jetzt, ja, aber wir haben das Thema ja auch oft mal bei uns im Unternehmen, dass du teilweise Bewerber hast. Warum die da sind, weiß ich eigentlich nicht, weil so richtig Bock haben die nicht oder sagen keine Termine ab, kommen nicht. Es gibt Leute, die unterzeichnen einen Vertrag, treten gar nicht an. Ja, das ist schon so ein Thema, wir hatten schon ein paar Mal drüber, wo du so das Gefühl hast als Unternehmen, du bewirbst dich bei denen, aber nicht die sich bei dir. Würde ich jetzt sagen, also hat sich schon verändert. Man ist ja gut, wenn du sagst, bei euch geht es wieder in die richtige Richtung. Ich meine, Automobil ist so ein Thema, da ist eine Emotion dabei. Ja, das ist vielleicht nochmal was anderes, wie wenn du jetzt sagst, okay, ich bewerbe mich als Kellner oder Koch und so. Also jetzt überhaupt gar nicht negativ gemeint, aber bei einem Automobil, da hast du eine Haptik, da hast du Emotionen irgendwo. Vielleicht ist es nochmal was anderes. Das schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ja, aber vielleicht haben wir da vielleicht auch eine Wandlung. Ich meine, jetzt heutzutage ist sicher ein Punkt, da kommen wir später nochmal drauf, auch mit Elektro und Apps in den Automobilen und so weiter. Ne? Also wir gehen ja jetzt mittlerweile auch schon langsam Richtung fahrende Computer, ja, Robotik etc. pp. Ja, wo sich natürlich auch die jungen Menschen natürlich mit anfreunden können. Ne? Wir wachsen ja alle digital auf. Ja.
Also ich glaube schon, dass, ich hoffe, dass sich die Leute wieder verändern, aber ich glaube schon, dass die Firma sich auch bewerben muss. Ich glaube schon, dass du als Firma nach außen treten musst. Dieses Thema Social Media wird einfach zu wenig gemacht. Also, dass die CEOs wirklich auftauchen, nach außen ein Gesicht wirklich darstellen und die Firma attraktiv machen. Ich glaube schon, dass es entscheidend ist. Jetzt auch bei uns, wir haben jetzt auch einen Mitarbeiter, der bei uns klein angefangen hat, durch Zufall, durch eine Schulung kennengelernt, die er gehalten hat, der Gold wert ist für unser Unternehmen. Gold wert, wirklich. Das ist so ein toller Mensch, der geht genau die Extrameile und sagt, ich arbeite auf 50 Stunden, auch wenn es ein Minijob ist aktuell. Aber wo du siehst, der gibt so viel als Vorleistung und das wird sich bezahlt machen für ihn, ganz sicher. Und das meine ich, das fehlt. Und dafür, glaube ich, musst du das Leben auch selbst als Führungskraft, die müssen dich sehen, dich wahrnehmen, dich fassen. Ich glaube, das liegt schon viel an, wie ist die Kultur im Unternehmen, um die richtigen Leute zu finden. Weil ich glaube grundsätzlich, dass der Trend schon eher geht in dieses, ich möchte viel Geld verdienen, wenig arbeiten, was halt nicht funktioniert. Also in manchen Sachen sicherlich, vielleicht Influencer, da gibt es ja einen oder anderen, der trotzdem damit genug verdient. Okay, fair enough. Aber im Gesamtbild. Ja. Deswegen finde ich schon, wir müssen auch nach außen so ein Brand generieren, dass die Leute sagen, hey, geil. Oder auch das Thema, was du gesagt hast, Mentorship. Das ist ja auch ein Value, ja. Vielleicht verdienst du woanders 20% mehr, aber dafür ist ein Value, du arbeitest mit Leuten zusammen, die was gerissen haben, die dir was mitgeben können, die dich entwickeln, dich prägen. Ja. Der Mentorship gehört ja mehr, ist ja nicht nur fachlich, sondern gesamt, wie du dich entwickeln kannst. Das finde ich gerade hat ein Riesenasset. Ja. Das muss man nach außen auch tragen, finde ich persönlich.
Absolut. Unterschreibe ich komplett die Aussage. Ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, auch für mich selbst, Durchlässigkeit in einem Unternehmen als Beispiel. Ja. Das ist was man kulturell als Unternehmen ja auch vorleben muss oder zumindest nach außen auch präsentieren muss, wie du sagst, zu sagen, hey, bei uns gibt es auch die Möglichkeit, unabhängig davon, wie du ins Unternehmen einsteigst, deinen Weg zu gehen. Wir haben in der Vergangenheit, das ist vielleicht auch speziell auf das Unternehmen geprägt, weil es sehr, sehr hohe Mitarbeiterloyalität besteht. Führungskräfte, ganz, ganz viele im Unternehmen, die aus der Ausbildung, aus der Werkstatt über ein duales Studium weitergekommen sind. Sowas spricht sich auch dann rum, wenn man regional dann auch noch verknüpft ist, viele Auszubildende in Schulen hat. Wenn wir jetzt über Ausbildung sprechen, jetzt ohne Werbung zu machen für das Unternehmen, aber das ist was ich aktiv erlebt habe. Da war ich kurz im Unternehmen, hatten wir einen Termin, meiner Assistentin gesagt, wir haben einen Termin hier, die Verabschiedung der Auszubildenden aus dem Vorjahr. Da gehen wir als Vorstände ins Gespräch und sprechen mit den Auszubildenden darüber und fragen, was war gut, was war schlecht. Und dann kriege ich darüber erst mit, damals war ich erst wenige Zeit im Unternehmen, sagen, ja Mensch, wir haben ja eine eigene Regiewerkstatt, wo die Auszubildenden Kfz-Mechatronik in ihrer Praxiszeit bei uns nochmal separat rausgezogen, nicht irgendwo mitlaufen, sondern in einer Regiewerkstatt, dort nochmal von einem Mitarbeiter, der dediziert für diese Position da ist, geschult werden. Top, ja. Und das, dann haben sie gesagt, das ist mega, das gibt es sonst bei keinem anderen Unternehmen, was jetzt bei uns in der Berufsschule seine Auszubildenden mit in die Klasse stellt. Und das sind dann Dinge, wo ich sage, ja, das ist wert. Aber auch die Wertschätzung, das ist das Feedback, was man auch zurückbekommt, diese Gespräche zu haben. Mitarbeiter zu begrüßen. Mein CFO und ich, wir begrüßen in der Regel zusammen, wenn es geht, es gibt immer terminliche Überschneidungen oder Abwesenheiten, jeden Monatsersten alle neuen Mitarbeiter einmal hier in der Zentrale, haben wir die Besprechungsräume und gehen dort, das ist jetzt keine, sind keine zwei Stunden, aber gehen dort einmal eine Viertelstunde dazu, stellen uns vor, sprechen einmal kurz, was uns wichtig ist, wie ist die Philosophie, was ist die Vision des Unternehmens, welche Kultur wollen wir leben, und nicht nur wollen wir leben, sondern auch, worauf können sich die Mitarbeiter auch berufen dann nachher an kulturellen Werten, die wir dort vermitteln wollen. Und ich glaube, dass das schon auch ein Wert ist, den die Leute dann spüren und mitbekommen, dass sie sowas auch rumspüren. Und das ist wichtig, um eben dann auch Leute, motivierte Leute ins Unternehmen zu bekommen.
Das ist ein Thema Wertschätzung. Ja. Aber lasst mal auf die Branche eingehen vielleicht, oder?
Ja, rüberspringen. Gut, vielleicht kannst du mal, also man liest ja immer mehr jetzt auch komplett durch die Sparte durch, ne? Egal welche Marke ist es, ob das Mercedes, VW, VAG-Gruppe, wie auch immer, ist das ist schon eine sehr, sehr harte Zeit ist. Ja? Überall liest du hier China-Markt 50%, 70% Rückgang und Absatzschwächen. An was liegt es? Wird es wieder besser? Oder, also klar, an was liegt es natürlich? Elektrifizierung wahrscheinlich, ne? Die Chinesen sind uns natürlich weit voraus, zum einen wahrscheinlich, ne? Gib uns da mal einen kleinen Einblick.
Okay, also Globalpolitik der Automobilbranche. Ich kann eine Einschätzung geben, eine persönliche Einschätzung, wie ich darauf blicke. Also grundsätzlich, die Schwierigkeiten der Branche sind ja, und das ist ja auch bekannt, das ist auch in den Medien präsent, vor allem aufgrund des rückläufigen Geschäfts in China und auch USA, vor allem da ein bisschen andere Thematik, ein bisschen Zoll-Themen durch Trump und Co. Verursacht. Die Auswirkungen spüren wir eben hier auch. Mhm. Und die Gründe, warum jetzt in China der Einbruch da ist, sind vielseitig. Manchmal zum einen auch wirtschaftliche Themen, die in China selbst sich verändern. Die haben die Immobilienkrise, das heißt auch die haben dort Kaufkraftthemen, die sich verschieben. Aber China ist auch ein spannendes Beispiel, dass sie einen Fünfjahresplan haben. Das ist ja eine Planwirtschaft, keine klassische freie Marktwirtschaft, wenn man das so möchte. Und haben schon auch ein Stück weit geschafft, eine Sogwirkung zu erzeugen auf eigene Marken. Das haben aus meiner persönlichen Wahrnehmung unsere Hersteller, ich meine jetzt nicht nur die in meinen Unternehmen vertreten, sondern die deutschen Automobilhersteller, lange ein Stück weit unterschätzt und sich auf dem Wert der Marke und der Sogwirkung der Marke ausgeruht. Klingt hart, aber auf den Wert verlassen, um dort Markt zu machen. Es ist ja nicht nur die Automobilbranche, wenn man sich mit Louis Vuitton, ne, Luxusartikelhersteller, hat enorme Einbrüche in China. Gleiches Prinzip, das heißt, die chinesische Kultur sagt auch, okay, wir haben auch eigene Marken und akzeptieren auch eigene Marken als Statussymbole Luxus. Da geht es auch viel über die Prägung, über Social Media, wie wird die Jugend aufgezogen. Und da war es früher, ich habe mal Urlaub auf Tansania gemacht und habe spannende Menschen aus Südafrika kennengelernt, die mit mir im gleichen Hotel waren. Und das war so enthusiastisch. Ah, oh, Mercedes-Benz and I want to drive a G-Wagon and the S-Class. Das Nonplusultra war für ihn als Südafrikaner Mercedes-Benz. Und das war eben lange in China auch so. Man hatte natürlich trotzdem auch eigene Produkte. Mhm. Und verschiedene Marken haben das ja auch versucht zu etablieren, hat aber nicht geklappt. Und jetzt hat man aber eben so auch zusätzlich zu den wirtschaftlichen Themen Generationswechsel gehabt, die plötzlich eine Sogwirkung auf die eigenen Produkte gesehen haben. Und darauf hat man sehr, sehr spät reagiert und gesagt, nee, wir sind halt Audi, wir sind Porsche, wir sind Mercedes-Benz und man kauft schon unsere Waren. Und das ist zusammen mit den globalwirtschaftlichen Problemen, wir haben noch ein, zwei Konflikte gehabt, wir haben Corona gehabt, wir haben Lieferengpässe gehabt und so weiter und so fort, führte das aus meiner Sicht eben zu dem Einbruch, den wir jetzt haben. Vorteil, ich switche mal auf meine unser Marktgebiet Deutschland. Vorteil für uns auf der einen Seite ist, die Hersteller nehmen dadurch den europäischen Markt wieder stärker in den Fokus. Also wo wir früher, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, auch im Design der Fahrzeuge, als die E-Fahrzeuge kamen, uns eher an die asiatische Designlinie angepasst haben, gibt es jetzt eben auch einen Trend wieder zurück und sagen, nee, wir bauen tatsächlich Fahrzeuge, die explizit für den europäischen Markt gedacht sind. Also auch von der Formsprache für den europäischen Markt wieder gedacht werden. Das heißt, der europäische Markt geht wieder mehr in den Fokus auch. Der Automobilhersteller, wo man vorher gesagt hat, das ist eigentlich ein gesättigter Markt in der Form. Wachstumschancen gibt es in China, Indien vielleicht noch spannend, Südamerika nochmal spannend. Das verschiebt sich jetzt, weil man natürlich auch durch die politische Stabilität, der Hoffnung natürlich, Ukraine-Krise hält sich im Rahmen oder endet zeitnah, da in Europa vielleicht ein bisschen stabileres Umfeld hat. Und darauf muss man sich aber strategisch eben auch wieder ausrichten, was Produktion angeht. Das sind Kostenthemen, Medien. Das ist meine Einschätzung, wie sich das jetzt global erstmal vorgesetzt. Für uns als Händler ist das auf der einen Seite positiv, wie gerade gesagt, auf der anderen Seite natürlich, die Menschen in den deutschen Automobilunternehmen arbeiten und leben in Deutschland, arbeiten und leben bei den Zulieferfirmen. Und da spüren wir natürlich, wie alle anderen Branchen auch, eine deutliche Kaufzurückhaltung und einfach ein Rückgang der Nachfrage allgemeiner Natur. Vielleicht auch im gewerblichen Bereich ein bisschen das Verschieben der ein oder anderen Investitionen, die man hat. Und das macht, bringt uns in die Herausforderung. Ja.
Merkt ihr auch das Thema jetzt Finn zum Beispiel, also wenn jemand sich die Autos so mieten kann für einen Monat, hat das jetzt eine Auswirkung jetzt auf euch Händler? Da sagst du, pff, so klein, das merkt man gar nicht.
Aktuell ist das tatsächlich sehr klein. Es gab vor Corona, gab es eigentlich in fast, ich würde sagen, bei fast allen Automobilhandelsgruppen Projekte zu dem Thema Carsharing-Modelle. Ja. Wie kann man sagen? Auch bei den Herstellern gab es ja verschiedene Hersteller, die sich in Carsharing-Modelle investiert haben. Es gibt auch ganz viele, die damit ausgestiegen sind und meistens sind auch nur wirklich zwei Unternehmen, die da wirklich lukrativ arbeiten, vor allem Metropolregionen da besetzt haben. Also nein, es hat keinen direkten Einfluss aus meiner Sicht jetzt gerade auf unser Geschäftsmodell. Man muss aber auch sagen, mit Corona kam natürlich auch ein Effekt in die Wachstumszeit des Themas Carsharing. Ja, ja. Und dem Rückgang der Individualmobilität, der plötzlich genau einen Gegentrend verursacht hat. Aufgrund wenig Berührungspunkte, wenig Kontaktpunkte, Sorge vor Ansteckung, wurde die Individualmobilität natürlich wieder stark gefördert. Und dieser Trend hat sich nicht umgekehrt seither. Wir spüren das natürlich, klar, es gibt verschiedene Anbieter, da gibt es auch dann Kooperationen meistens direkt mit den Herstellern, aber direkte Auswirkungen jetzt auf unsere Zahlen hat das aktuell zumindest nicht.
Und das Thema, diese Apps, die es gibt, Leasingmarkt etc., weil, also wir finden es spannend, dass wir mal geguckt haben, kann sich daran erinnern, ein hochklassiges Fahrzeug für wirklich einen Apfel für ein Ei ohne Anzahlung, wo wir beide gesagt haben, das kann nicht sein, das hat wirklich gestimmt.
Zu den jetzigen Finanzierungskosten halt, ne? Ich meine, die Zinsen sind jetzt nicht nur im Immobilienmarkt gestiegen, sondern halt auch im Private-Bereich und natürlich auch, wenn man heutzutage, egal bei welchem Hersteller, sich mal Finanzierungsangebote oder Leasingsangebote anschaut, da ist man ja schon auf einer ganz anderen Liga wie vor 3-4 Jahren.
Ist es Fluch oder Segen, diese Apps?
Fragst du aus Verbrauchersicht? willst du meine Sichtweise als CEO eines Automobilhandels?
Als CEO ist es.
Also, Ich muss mich jetzt hart zusammennehmen, nicht die Wortwahl eines ehemaligen geschäftsführenden Gesellschafters zu wählen. Es ist eher Fluch für uns natürlich. Warum? Es geht gar nicht darum, dass Vergleichbarkeit geschaffen wird, sondern eher, man hat ja immer die Situationen, dass je nach Handelsgruppe unterschiedliche Ausgangslagen bestehen. Und gerade in wirtschaftlich schwierigen Phasen wird das noch mehr zum Fluch, weil vielleicht Unternehmen, die gerade liquiditätstechnisch vielleicht auch am Kämpfen sind, weil auch das gibt es bei uns, wenn man die Zeitung verfolgt, gibt es Unternehmen in der Branche, die natürlich auch leiden. Und jetzt komme ich zu dem Thema, wenn es dann natürlich Plattformen wie Lesemarkt oder sonstige gibt, dann werden da natürlich auch mal Dumpingpreise, um schnell Liquidität zu schaffen, in den Markt gestreut. Mhm. Und es verursacht eine enorme Sprunghaftigkeit, was die Gebietstreue dann nachher auch angeht. Mhm. Jetzt kann man sagen, wir sind ja nicht nur Verkäufer von Fahrzeugen, sondern wir sind ja auch Dienstleister im After-Sales-Bereich. Und dann können die sagen, na gut, ob jetzt unser Kunde hier aus Karlsruhe ein Fahrzeug in München über Leasingmarkt kauft oder in Berlin, ist mir After-Sales-technisch gar nicht so lange, aber in die Werkstatt kommt. Aber das ist natürlich nur eine Seite. Wir wollen ja auch die Fahrzeuge verkaufen. Theoretisch, nachhaltigkeitstechnisch und auch unternehmerisch wäre es am sinnhaftesten, wenn man so aufgeräumte Händlernetze hat, dass man eben nicht jetzt rein über den Preis die Kunden von A nach B zieht. Fairerweise sind wir, Gott sei Dank, ja auch in einem Segment im Luxusbereich primär, mit Türen natürlich auch nochmal im Volumenbereich, aber im kleineren Stückzahlen unterwegs, wo nicht nur der Preis alleine entscheidend ist. Du hast vorhin gesagt, die Dienstleistungsqualität, ja, wie betreut man den Kunden, das absolut macht viel aus. Und wir leben da sehr, sehr stark von der Stammkundschaft. Deshalb hält sich der Einfluss in Grenzen. Noch dazu haben wir ein Agenturmodell, was preislich dann sowieso die gleichen Voraussetzungen für alle schafft. Aber grundsätzlich für die Branche war das schon ein Einschnitt. Das ist im Gebrauchtwagenbereich mit Mobile ähnlich, wobei Gebrauchtwagen eben alles Individualwaren sind, wenn man so möchte. Bei Neuwagen, die sie überall bestellen können oder die man überall bestellen kann, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also ja, das hat einen starken Einfluss und in meiner Bewertung nicht unbedingt positiv. Mhm. Wenn man es aus Sicht Kunden nur günstigster Preis, mag das sein, aber auch da eben danach, welche Prozesse stehen dahinter oder welche Folgenkosten. Mhm. Sie kennen auch, ich kenne das Thema, wir kaufen dein Auto.de und sonstiges. Letztlich arbeiten wir ja alle im gleichen Umfeld und über Marketing und sonstiges werden dann Messages suggeriert, die sagen, ja, hier kriegst du auf jeden Fall den günstigsten Preis und dann, ihr kennt die Themen, kommen die Folgekosten. Mhm. Ja, Mensch, vorbehaltlich der Bewertung bei Hereinnahme und die ganzen Dinge. Aber es macht das Geschäft natürlich schwieriger, wenn Plattformen und damit ja auch Unternehmen dort mitverdienen wollen an dem Geschäft. Und dieser Kuchen ist gleich groß und er verteilt sich einfach anders.
Es ist interessant, wie dynamisch der Markt ist zum Teil. Ne? Also welche Opportunitäten es gibt. Also mit den Apps, vor 10 Jahren kein Mensch drüber nachgedacht. Also wie smart man trotzdem auch einen Markt, wie du sagst, der Kuchen bleibt der Kuchen, aber jeder möchte ein Stückchen ab. Und versucht halt abzugreifen. Ja, ich finde es hochinteressant, ja. Aber kann es natürlich auch nachvollziehen. Also unternehmerisch sicherlich als so ein großes Unternehmen wie für euch ist es eher ein Pain, ja, als ein Gain.
Sagen wir eine Herausforderung.
Ja, ja. Genau. Apropos Herausforderung, wo siehst du dich in 5 Jahren?
In 5 Jahren, also ich habe auf jeden Fall einen Vertrag, das ist das relativ. Nein, Spaß beiseite. Also ich tue unheimlich gerne, was ich mache. Und ich habe, Grundeinstieg war ja Karriere. Für mich ist wichtig, ich verwalte nichts, sondern ich bin gestalterisch tätig. Meine Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die permanente Anpassung an äußere Gegebenheiten. Natürlich auch Prognose, wie entwickelt sich ein Markt und darauf zu reagieren. Ich habe unseren Gesellschaftern damals gesagt, als sie mich angeworben haben, gesagt, naja, für mich gibt's ja, 2 Punkte. Das ist einmal der langfristige Erhalt des Unternehmens und danach, und das ist immer auch in der Reihenfolge, die Gewinnmaximierung der Einlagen der Gesellschafter. Und das sind Herausforderungen, das Umfeld ist eine Herausforderung und darin gestalten zu können, ist ein Privileg, was ich habe in meiner Aufgabe. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß und deshalb kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, in 5 Jahren tatsächlich zumindest genau der gleichen Rolle in dem gleichen Unternehmen zu sein, aber mit vermutlich sich verändernden Herausforderungen. Ihr habt über Apps gesprochen, ich würde es erweitern um das Thema KI, hat einen enormen Einfluss gerade. Wir sind ja eigentlich nur ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben 23 Standorte, 1700 Mitarbeiter. Wir sind jetzt nicht riesig in der Form, aber der Einfluss ist bei uns spürbar. Wenn wir über Thema DMS-Systeme sprechen, wenn wir über das Thema Kundenkommunikation sprechen, und das ist ja nicht morgen, sondern das ist jetzt, das ist heute und das macht das Arbeiten für mich jetzt in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und der Weiterentwicklung des Unternehmens natürlich nochmal zusätzlich herausfordernd. Jetzt muss ich einmal kurz erzählen, ja. Also ich wird immer gefragt, ja Mensch, wie ist es denn in der Branche? Und mir haben immer alle erzählt, als ich in die Branche kam, als ich Assistent war, mal gesagt, ja, die Automobilbranche, ne? Also sei immer das Gleiche, seit 50 Jahren ist das Gleiche und wir haben mal ein Hoch und ein Tief, aber eigentlich bleibt das alles gleich. Und das ist wirklich eine Herausforderung, vor der wir stehen, weil auch das Mindset der älteren Führungskräfte, die das nicht unbedingt zu kannten, tatsächlich auch so war mit, ja, das rüttelt sich schon wieder ein. Wir werden irgendwann mal aus dieser Hochtransformationsphase rauskommen, wo wir Shared Mobility, wo wir E-Mobilität haben, wo wir verschiedene Einflussfaktoren haben. Für mich ist es vielleicht leichter, weil seit ich in Verantwortung und Führung bin, gab es eigentlich nur Krise und Transformation. Wir hatten den Dieselskandal damals, wir hatten die Abwrackzeit, dann hatten wir Corona. Ich habe eigentlich nur Transformationsphasen erlebt. Deshalb ist das für mich die Realität. Und in dieser Realität, und das ist das, was ich versuche, unseren Führungskräften stark mitzugeben, werden wir uns in so einer Hochtransformationsphase mit E-Mobilität und wie entwickelt sich die Mobilität allgemein weiter, auch noch mindestens 5 bis 10 Jahre befinden, vielleicht sogar noch länger befinden. Und damit muss man umgehen können und damit muss man auch umgehen wollen. Das heißt, Führungskräfte müssen auch das Thema, dass sich Dinge verändern, nicht als, oh nein, es verändert sich was, als sorgenvolles, als sorgenvolle Gewitterfront am Horizont sehen, sondern sagen, hey, es ergeben sich neue Chancen. Wir haben wieder neue Chancen, Dinge in Perfektion zu gestalten, nach vorne hin und damit unser Unternehmen noch besser zu machen, den Kunden noch bessere Erlebnisse zu schaffen. Und das ist wirklich, das ist schon spannend. Das macht mir Spaß und deshalb kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auch in 5 Jahren noch in so einer Funktion hier zu sein.
Das war eigentlich schon fast ein wunderschöner Abschluss. Also, trotzdem habe ich noch immer die letzte Frage, die wir unseren Gästen stellen. Was war die unvernünftigste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?
Okay, die 20 Minuten Pause, die jetzt folgen, müssen wir dann noch rausschneiden. Die unvernünftigste Entscheidung.
Also es muss jetzt nicht über Business gehen, es kann auch eine private Entscheidung sein, wenn du es verraten willst.
Also ich bin tatsächlich ein privat risikoaverser Mensch. Ich würde gerne eine unvernünftige Entscheidung mit meinem Eigenheim treffen, wo mir alle Finanzberater immer sagen, nein, mach das nicht, investiert das Geld an anderer Stelle. Also Eigenheim ist das Letzte gerade, du hast Markt und Zins angesprochen. Da wäre ich gerne unvernünftig und würde das gerne machen, einfach weil ich das für mich möchte. Ansonsten unvernünftig. Ich vertraue Menschen. Und ich habe tatsächlich, und es war schon unvernünftig, würde ich sagen, einen Job damals per Handschlag angenommen und habe auch mehrere Monate gearbeitet, ohne einen Vertrag zu haben. Und das hat funktioniert. Also ich habe mein Geld monatlich bekommen, aber ich hatte keine vertragliche Grundlage dafür. Und das war wirklich im Nachgang unvernünftig. Weil es hat funktioniert, weil die Person eben vertrauenswürdig war. Aber es ist ein Risiko, was ich heute, vielleicht jetzt auch geprägt durch meine unternehmerische Tätigkeit, nicht mehr eingehen würde, sondern da schon auch ein Stück für Klarheit sorgen wollen würde. Ja.
Sehr gut. Dann auf jeden Fall, also es hat richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, die Mitarbeiter hier können glücklich sein. Ich glaube, du magst deinen Job hier ganz gut.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich hoffe, das ist so, ja.
Ja, ist mein Eindruck auf jeden Fall. Danke, dass wir da sein durften. Mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen durften bei dir und wir wünschen natürlich weiterhin viel Erfolg.
Und bleib so authentisch, wie du bist. Das ist echt sehr sympathisch. Also so ein Chef wünscht sich der ein oder andere, ganz sicher, gibt es wenig von. Demnach vielen Dank. Wir freuen uns, wenn der Podcast rauskommt und alle 2 Wochen Donnerstag brüderlich unvernünftig.
Dankeschön. Bis dann. Hat viel Spaß gemacht.
Bis dann. Danke dir. Ciao.
Tschüss.
Ciao.